Herzlich willkommen zu Aktien-News. Hier reden wir jeden Montag über die aktuellen Finanzthemen, die die Welt bewegen. Gleich geht's los nach unserem Disclaimer.
Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen entstehen. Die Inhalte dienen nur zu allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung.
Heute ist Montag, der 29. August und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und am vergangenen Freitag gab es einen massiven Ausverkauf an der Wall Street. Das liegt an den stark gestiegenen Zinsängsten nach der Notenbank-Chefrede von Jerome Powell, der Chef der Fed. Nämlich hat ganz klar gemacht, dass es noch massiven Gegenwind braucht, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Und das hat dann die Börsen doch in seiner Art relativ stark erschreckt, beziehungsweise wurde das nicht in diesem Umfang erwartet, weil es heißt auf jeden Fall, wir werden weitere Zinsanhebungen sehen. Und nicht nur das, diese Zinsanhebungen werden wahrscheinlich dann auf ein hohes Niveau stagnieren und so schnell wird wahrscheinlich kein Quantitative Easing wieder angetrieben, das heißt wieder Zinssenkungen eingeleitet. Das wurde erwartet, dass womöglich schon im nächsten Jahr, also 2023, wir wieder Zinssenkungen in der USA jedenfalls sehen könnten. Das ist momentan eher unwahrscheinlich, wenn dann erst Ende des Jahres 2023, wenn überhaupt. Daraufhin sind die Märkte relativ stark korrigiert. Das muss man sagen, die Aussicht auf diese länger anhaltende Periode steigender Zinsen in den USA, aber dann wahrscheinlich auch weltweit, hat die Aktien, aber auch die Anleihemärkte einfach zum Wochenschluss stark unter Druck gesetzt. Weiterhin haben wir noch hohe Energiepreise, die sich jetzt auf einem hohen Niveau scheinbar stabilisiert haben und teilweise, wenn man zum Beispiel Natural Gas, also Gaspreise sogar noch weiter steigen, die Strompreise sind weiter auf Rekordhoch steigen, immer weiter. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern wird es immer schwieriger. Und darauf war einfach ein sehr schlechtes Gemisch für die Börsen weltweit. Der Dow Jones Index endete mit 3,03% im Minus. Also knapp über 1000 Punkte hat er verloren. Ist auch unter 33.000 Punkte wieder gefallen. Der breite gefasste S&P 500 fiel um 3,37% auf 4.057 Punkte. Und der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte um 3,49% ab. Und der Auswahlindex Nasdaq 100 ist ja meistens interessanter, weil der in vielen ETFs investierbar ist. Der gab sogar 4,1% nach und war damit der Verlierer und auch weit unter 13.000 Punkte jetzt. Viele Experten erwarten einfach, dass wir die Tiefs nochmal testen werden. Und zwar gab es am 16. Juni diesen Jahres das Tief beim S&P 500 bei 3.666 Punkte und beim Nasdaq 100 auch am 16. Juni und zwar bei 11.127 Punkte. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir wieder in diese Range gehen werden. Und dann wird getestet, ob wir noch weiter runtergehen oder ob wir uns da stabilisieren. Auf jeden Fall gibt es noch ein bisschen Luft nach unten, weil die letzten Wochen einfach seit den Quartalszahlen von Big Tech ja sehr positiv waren. Und diese teilweise im Nasdaq haben wir vom Tiefstand eine 20% Rally gesehen. Die könnte jetzt erstmal abgebaut werden, auch natürlich mit hoher Volatilität. Weil nach diesem Kurssturz am Freitag kann ich mir gut vorstellen, dass am Montag die Kurse sich erstmal ein wenig stabilisieren. Kryptowährungen hat es natürlich auch noch besonders getroffen, teilweise Ether, die Kryptowährung von dem Ethereum-Blockchain, ja über 8% im Minus, auch Bitcoin mit 5-6% im Minus, also auch deutlich stärker betroffen als die Nasdaq. Und das zeigt einfach wieder diese Korrelation zwischen dem billigen Notenbankgeld, der Zinspolitik und auch Kryptowährungen, aber natürlich auch anderen Hochrisiko-Assets, zum Beispiel auch hochverschuldete Technologieunternehmen, die noch gar keinen großartigen Gewinn oder vielleicht auch keinen großartigen Umsatz generieren. Gucken wir nochmal auf die Rede, weil das ja ganz wichtig wird. Es war ja diese Rede in Jackson Hole. Es ging um den harten Kampf gegen die Inflation. Und das ist sehr wichtig, weil Jerome Powell gesagt hat, es wird einige Zeit dauern. Diese restriktive Geldpolitik ist auch nötig, um diese Preisstabilität einfach zu erreichen. Das war wichtig. Das wird auf Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming ganz klar betont. Und dazu müsste die Fed die Werkzeuge kraftvoll ausnutzen, die sie hat. Und das sind eben Zinsanhebungen und Quantitative Tightening, also auch zum Beispiel Anleihe, die sie halten, zu verkaufen. Das ist ganz klar, ihr Balance Sheet zu reduzieren, weil andere Möglichkeiten hat die Fed auch nicht. Also jetzt zum Beispiel die Energiepreise kann die Fed direkt nicht so viel unternehmen. Aber was sie machen können, sind weiter Zinsen anheben und damit auch die Finanzierungsgrundlagen weiter verschärfen. Investoren rechnen jetzt nach der Rate mit einer Anhebung von Zinsen wieder um 75 Basispunkte im September. Die Aussagen waren falkenhaft, wird hier gesagt. Es wird ja immer zwischen Tauben und Falken hier unterschieden. Und Powell drückt das Pedal voll durch, wenn es um die Bekämpfung der Inflation geht. Das passt auch dazu, dass er ja Paul Volcker immer wieder erwähnt hat. Und Paul Volcker hat damals in den 70er, 80er Jahren die Inflation, die damals auch zweistellig war, wir werden auch auf eine zweistellige Inflation wie in Großbritannien, auch in Europa und auch in den USA wieder wahrscheinlich hinauslaufen. Der hatte damals Inflation in einem anderen Umfeld. Damals gab es natürlich noch weniger Schulden. Globalisierung war jetzt nicht so fortgeschritten. Und hat dann die Inflation mit einer massiven Zinsanhebung damals, gab es zweistellige Zinsen, also über 10% Leitzinsen von der Fed, hat damals in Inflation den Rücken gebrochen, aber natürlich auch die Wirtschaft. Wir sind dann in eine starke Rezession damals gegangen und das muss man natürlich, so massiv wird es auch nicht passieren, also dass wir zweistellige Leitzinsen von der Fed sehen, ist sehr unwahrscheinlich, eigentlich ausgeschlossen. Und das ist ja auch gut so. Es wird auch gesagt, dass es weiter Wirtschaftswachstum geben soll. Die Wirtschaft wird unterstützt, aber es wird auch für diese schwieriger. Das muss man sagen, für den ganzen Markt wird es schwieriger. Auch Hausverkäufe werden hier drunter leiden. Und das war einfach das bestimmte Thema. Und das werden wir auch in den nächsten Tagen und Wochen bestimmt öfters aufgreifen. Kommen wir zu Einzelwerten. Da gab es interessante Neuigkeiten über Electronic Arts, EA. Eigentlich der größte jetzt noch. Activision Blizzard wird ja von Microsoft gekauft, der größte verhandelbare Gaming-Aktie, die es so auf dem Markt gibt. Es wird gerade gemunkelt, dass sie verkauft werden soll. Und wer ist ein möglicher Käufer? Vielleicht Amazon war im Gespräch. Daraufhin ist EA um rund 14% gestiegen, nachdem bekannt wurde, dass Amazon womöglich ein milliardenschweres Kaufangebot für den Online-Spielentwickler abgeben könnte. Kurz danach aber gab es schon wieder von den TV-Kanal CNBC, dass Amazon wohl doch kein Interesse an EA habe. Also es waren Fake News, scheinbar, werden wir in den nächsten Wochen sehen, worauf auch die EA-Papiere wieder absagten. Die Amazon-Titel reagierte auf die Gerüchte zunächst kaum, fiel dann aber mit dem schwachen Gesamtmarkt zurück. Also Big Tech hat natürlich am vergangenen Freitag auch stark gelitten. Allgemein, Amazon war ja auf Einkaufskurs, hatte ja kleinere Unternehmen, wenn es um IoT, das Internet of Things, mit iRobot zum Beispiel geht und Signify, verschiedenen anderen Healthcare-Anbietern. Die waren ja alle, sage ich mal, im kleineren Milliardenbereich. Und EA ist ein Riesenunternehmen, immer noch stark marktkapitalisiert. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass Amazon sie jetzt zu diesen Preisen jedenfalls kaufen sollte. Nur, das ist sehr unwahrscheinlich, sehe ich nicht kommen. Auch Microsoft wird sich ja sehr ärgern, dass sie Activision für so einen hohen Preis geboten haben. Werden wir sehen, wie dort die Übernahme weitergeht. Die ganzen Stimmungen in der USA und die Entwicklungen sind natürlich auch auf die europäischen Märkte übergeschwappt. Der DAX fällt auch unter 13.000 Punkte, auch wenn nur knapp bei 12.971 Punkte aus dem Handel gegangen, aber nachbörslich auch noch weiter im Minus gefallen mit etwa 3%. Jetzt auch die EZB weiter unter Druck geraten. Die Fed geht stark voran. Was macht die EZB? Europa wird wahrscheinlich auch jetzt wieder Richtung 9-10% Inflation gehen. Die Zahlen kommen diese Woche wieder raus. Und es wird jetzt mit einem großen Zinsschritt mit auch etwa bei 75 Basispunkte, also 0,75% im September gerechnet. Bisher waren die Märkte bei der EZB von einem Zinsschritt von nur 50 Basispunkten ausgegangen. Also hier wird auch erwartet, EZB muss etwas tun. Wir sind noch weiter zurück, weil wir etwa die gleiche Inflation, teilweise sogar noch eine stärkere Inflation wegen den Energiepreisen einfach haben. Und das zeigt auch, wie schlecht einfach der Euroraum eingeschätzt wird. Das haben wir ja auch in der vergangenen Woche beredet. Und darauf, das zeigt auch die Währung natürlich. Der Euro war kurz über der Parität, dann wieder unter der Parität und die Währung ist so schlecht, dass der schlechteste oder niedrigste Wert, besser gesagt, seit 20 Jahren. Das zeigt auch das Vertrauen in den Euro oder beziehungsweise die Attraktivität des Dollars. Möchte man jetzt wirklich bei starken Zinsanhebungen in hochverschuldeten Emerging Markets zum Beispiel hängen bleiben? Europa, natürlich die ganze Geschichte mit der Energie, was wir besprochen haben, da bleibt die USA eigentlich als einzig mögliche Investmentmöglichkeit, wenn man hier keine extreme Volatilität erwartet zum Beispiel. Auch Anleihen war ja wieder gefragt, also eher die sicheren Häfen, im Gegensatz zum Beispiel zu Aktien. Auch Ölpreise und Rohstoffpreise konnten sich überraschend stark halten. Die Brennsorte liegt immer noch bei etwa 100 US-Dollar, weil ja die wirtschaftlichen Aussichten sich ein wenig eintrüben, aber auch jetzt nicht so verdunkeln. Haben wir gesehen, es gab ja auch Lichtmomente in den Wirtschaftsdaten. Das ist natürlich auch nicht gut, wenn die Energiepreise auf einem hohen Niveau weiter verharren, wird das damit auch immer teurer. Wenn es um Einzelwerten im DAX geht, waren die Autobauer im Fokus, besser gesagt Mercedes-Benz, BMW und VW. Denn es gab geplante Änderungen beim sogenannten Umweltbonus, wurde ja damals genannt. Es geht also um die Subvention von Elektrofahrzeugen. Die dürfte sich auf deutsche Premiumhersteller besonders negativ auswirken. Und das war ein großer Verkaufsargument für viele Leute, E-Autos zu kaufen, weil die Nachhaltigkeit, kann man drum streiten, wie nachhaltig momentan E-Autos einfach sind, nicht nur von den Materialkosten natürlich, vom Auto an sich, was dann bei jedem konventionellen Auto der Fall ist, sondern besonders auch die Stromkosten und auch die Strom, wo kommt der Strom her? Wir haben 50% etwa erneuerbare Energien, je nachdem wie die Wetterlage zum Beispiel ist, und der Großteil kommt jetzt besonders auch aus Kohle, und da kann man natürlich diskutieren, ob wirklich jetzt ganz klar umweltbewusste Leute jetzt das Auto deswegen kaufen. Oft war es einfach wirklich ein Anreiz, dieser Umweltbonus. Das sollte man nicht unterschätzen. Und ist die Frage, wie das hier weitergehen wird. Jedenfalls ist es so, nach dem neuen Entwurf der Bundesregierung ist rausgekommen, dass ab 2024 eben diese Förderfähigkeit ausläuft. Am Ende des Tages kamen aber nicht nur die Autoaktien natürlich nach. Es war ja ein gesamtschwacher Markt einfach. Die Frage, wie stark diese News gedrückt hat. Besonders sind ja Autowerte konjunkturell abhängig und sehr sensibel. Das heißt, wenn die Wirtschaft und auch die Konsumerlaune einfach weiter runtergeht, dann werden solche Werte noch weiter leiden. Das ist ganz normal. Und das sieht man auch an den Dividendenrenditen, die momentan noch ausgegeben werden. Mercedes mit 9%. Das zeigt einfach, dass es hier scheinbar noch Anpassungen geben muss, weil das sonst eben eine Anomalie wäre, wenn das langfristig an diesem Niveau etwa bleiben sollte. Aber es gab auch gute Neuigkeiten für bestimmte Fans. Formel 1 ist ja wieder beliebt geworden. Zwar Audi steigt 2026 auch in die Formel 1 ein, also da geht es auch weiter. Sieht man auch Formel 1 beliebt, Formel E eher nicht so. Kann man auch zum Beispiel als kleine Nebenrandnotiz mal erwähnen. Fresenius legt seinen Teilverkauf von Helios wohl erstmal aufs Eis. Fresenius allgemein sehr schwer unter Druck geraten, die letzten Jahre fast schon, muss man sagen, sonst immer ein guter Dividendenwert gewesen, ein stabiles deutsches Unternehmen, was ja in einer interessanten Branche, in der Medizinbranche tätig ist, aber einfach durch auch Managementfehler, die ja jetzt jedenfalls Geschäftsführer musste gehen, dann noch durch die Corona-Belastungen hat Fresenius auch stark getroffen, hier doch wirklich das Bild sehr stark eingetrübt hat, muss man sagen, und da kann man nur hoffen, dass dieser Traditionskonzern auch mal einen Turnaround schafft. Ja, Airbus, Lufthansa und Co., alles wieder Pilotenstreik, das ist natürlich immer ein Thema jetzt wieder gewesen. Es ist teilweise krass, wie stark die Gewerkschaften dort sind und da ihre Rechte durchbringen wollen, was natürlich auch verständlich ist, aber Lufthansa muss ja langfristig wirklich mal bestimmte Verträge abschließen, um irgendwie attraktiv zu sein. Alle Luftfahrtbranchen sind allgemein nicht so attraktiv, auch Boeing hat riesige Probleme, Mitarbeiter zu finden in ihren Werkstätten. Sieht man hier einen Rekordwert von 9 Maschinen, die bestellt wurden, 75 Maschinen von der A320-Familie im Jahr 2025, also da läuft es eigentlich gut, aber es fehlen einfach immer mehr Mitarbeiter, über 1000 Mitarbeiter fehlen in der Fertigung zum Beispiel und wird jetzt massiv dafür geworben, und wie kann man am besten werben, auch mit höheren Preisen und mehr Lohn, anders funktioniert es nicht. Andere Neuigkeiten gab es bei Moderna, zwar ist es jetzt so weit gekommen, dass Moderna BioNTech und Pfizer verklagt. Warum? Das US-Biotech-Unternehmen hat jetzt also eine Klage eingereicht gegen das deutsche Mainzer Corona-Impfstoffhersteller BioNTech und auch dessen amerikanischen Partner Pfizer wegen Patentverletzungen. Und zwar sagt hier Moderna, dass sie den Impfstoff auf mRNA-Technologie schon seit Jahren entwickelt haben und das auch schützen lassen wollten oder teilweise auch geschützt haben. Und das hat BioNTech zum Beispiel und auch Pfizer verletzt, diese Patentrechte, die sie damals entwickelt haben. Und deswegen sollen sie hier Schadensersatz zahlen oder aufhören, diese Patentnutzungen einfach weiter zu betreiben. Es ist momentan noch nicht klar, wie hoch der Schadensersatz sein soll und wie hoch die Erfolgschancen sind. Das ist immer relativ schwierig bei Patentstreitigkeiten. Aber wahrscheinlich wird hier ein massiver Schadensersatz, echt, wir reden über US-Gerichte ja auch, wahrscheinlich mehrere Millionen Dollar wird der Schadensersatz angesetzt werden. Was am Ende rauskommt, ist schwieriger. Patentstreitigkeiten in der Pharmabranche ist jetzt wirklich nichts Ungewöhnliches, kommt immer wieder vor, erst recht, wenn es in einen Themenbereich geht, wo viele dran forschen. Auch viele Partner sind bereits mit mehreren Klagen. Andere Unternehmen wie der Tübinger BioNTech-Firma CureVac, die noch bekannt war vor ein paar Jahren und jetzt eher mehr ins in Schattenlicht gerückt ist, hat er damals auch geklagt gegen BioNTech zum Beispiel, hat dagegen zum Beispiel verloren. Aber moderner USA-Recht ist ja noch was anderes als CureVac, als deutsches Unternehmen. Das ist da alles ein bisschen schwieriger und meistens unternehmenskonzernfreundlicher. Das werden wir sehen, wie es dort weitergeht. Also eine schöne Randnotiz. dafür gab es auch gute Neuigkeiten für BioNTech und Pfizer. Wenn man das für unternehmerische Sicht einfach sehen möchte, ist, dass ja jetzt hier neue Anträge für Omikron-Impfstoffe gestellt werden. Da kommt also wieder ein neuer Impfstoff auch auf den Markt weiter und so fort. Die Frage ist, wie großer Anklang er hier wirklich noch finden wird. Aber ja, weil BioNTech eine der beliebtesten Einzelwertaktien in Deutschland ist, wollte ich die Nachricht auch bringen. Also es wird auch wieder ein neuer Impfstoff hergestellt und wahrscheinlich auch dann irgendwie weiter vertrieben. Bei Dell, die haben Quartalszahlen vorgestellt, der bekannte Computerkonzern, hat wegen des starken Dollars auch erneut, auch wegen Corona-Ausbrüchen im wichtigen Abnehmerland China, das geringste Umsatzwachstum seit 6 Quartalen vorgelegt. Sonst sah Dell eigentlich immer ganz attraktiv aus, auch ein Corona-Gewinner damals, hat eigentlich jeder einen neuen Laptop, neue Hardware-Geräte zum Beispiel ja gekauft. Der Umsatz stieg im Geschäftsquartal bis zum 29. Juli um 9% zum Vorjahreszeitraum auf etwa 26,4 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft fiel auf etwa 500 Millionen Dollar. Und wir hatten aber im letzten Quartal 629 Millionen Dollar. Und das soll auch an starken Währungseffekten eben liegen. Das, weil sie auch viele Geschäfte in Europa zum Beispiel haben. Das gleiche haben wir bei Microsoft gesehen. Da waren die Zahlen ja auch eingetrübt und immer währungsbereinigt eher interessant. Auch bei Salesforce wurde herangeführt, dass einfach die Währungseffekte sehr stark momentan sind. Der Euro hat ja auf Jahressicht auch etwa 20% abgewertet. Und das ist ja noch eine der stabilsten Währungen angeblich. Wir haben ja nur den Dollar von etablierten Währungen, den Euro. Yen natürlich noch, der ja auch extrem abgewertet hat, sogar noch stärker als der Euro zum Dollar. Die chinesische Währung wird ja nicht weltweit gehandelt, die ist ja restriktiv. Und so viel mehr gibt es ja gar nicht. Natürlich den Schweizer Franken noch und das britische Pfund. Und das war es eigentlich jetzt von größeren Währungen, die wirklich frei handelbar sind auf den Devisenmärkten, die auch relevant sind. Dann gab es ja Neuigkeiten, auch was bekannt ist von Twitter. Und zwar kann man das als Teilerfolg für Elon Musk auf jeden Fall sehen, nachdem ja viele schon gesagt haben, jetzt ist es sein Ende, er wird Twitter übernehmen müssen, weil Delaware, das Gericht, wo die Klage anhängig ist, ja dafür bekannt ist, diese Klagen schnell abzuhandeln und auch Verträge durchzusetzen. Aber vielleicht hat Elon Musk jetzt doch noch eine Fighting Chance. Und zwar geht es darum, dass Twitter Daten teilweise herausgeben muss. Das war eine richterliche Entscheidung. Jedenfalls muss jetzt Twitter Zugang zu den Daten geben, die einem Audit, also einem Wirtschaftsprüfer, der aktiven Nutzer im Jahr 2021 erhoben wurden. Andere Forderungen Musk, mit denen er die Übernahme abwenden will, wurden jedoch als absurd weit gefasst zurückgewiesen. Aber das wird überprüft, wie die aktiven Nutzer erhoben wurden. Das ist ja umstritten. Es ist sehr wichtig natürlich zu sagen, wie viele von diesen aktiven Nutzer sind echte Nutzer, verifizierte Nutzer oder Bots oder was da alles gibt, Spam, Trolls und so weiter und so fort. Und darum wird es gehen. Das werden wir also spätestens Ende Oktober, Anfang Oktober sind die Gerichtstermine festgesetzt. Das wird relativ schnell gehen, sehr wahrscheinlich werden wir dann dieses Thema auch abgehakt haben. Das ist doch hier auch gut zu wissen. Dann eine interessante Nachricht für alle Menschen draußen, Aktionäre von chinesischen Unternehmen. Das ist ein bisschen untergegangen durch die Turbulenzen jetzt durch die US-Notenbank. Und zwar ist es jetzt so gekommen, es gab jetzt ein Audit-Abkommen zwischen den USA und China. Das wird auch von den chinesischen Staatsmedien sehr gelobt, als sehr symbolisch für die Beziehungen, dass es also gar nicht mehr so schlecht ist oder es ein bisschen vorangeht. Und das ist wichtig. Die Global Times hat es nämlich gesagt, das ist ein chinesisches, auch teilweise Staatsmedienunternehmen, also was auch so ein bisschen die Meinung der Partei, der Kommunistischen Partei Chinas rausbringt. Es hat am Samstag nochmal betont, dass zwischen Peking und Washington erzielte Einigung über die Prüfung von den in den USA notierten chinesischen Unternehmen. Es geht also um ADRs an den Börsen, wie zum Beispiel Alibaba, aber auch Tencent, die ja mit den bekanntesten sind. Es gibt ja eine Vielzahl von chinesischen Aktien an der Nasdaq. Als sehr symbolischen Fall und nützliche Lektion für beide Nationen angesehen wird. Also um was ging es hier? Es ging darum, dass die beiden Länder einen großen Schritt aufeinander zugingen, zur Beendigung eines Streits auch unternommen haben, der viele Investoren verunsichert hat. Und es ging darum, dass chinesische Unternehmen eben wie Alibaba besonders von den US-Börsen zu delisten, also zu vertreiben. Das heißt, sie würden dann nicht mehr investierbar sein in den USA, auch nicht mehr in den Indizes geführt werden, werden dann nur noch in Festland China bzw. Hongkong handelbar. Und jetzt wurde aber ein Vertrag unterzeichnet, den die amerikanischen Aufsichtsbehörden, um was ging es nämlich, diese Aufsichtsbehörden wollten von diesen chinesischen Unternehmen, die gelistet waren an der Nasdaq oder an anderen amerikanischen Börsen, die Audits sehen, also die Wirtschaftsprüfungsberichte, dass die Unternehmen auch wirklich die echten Zahlen reporten und so weiter und so fort. Und das auch nicht ohne Grund. 2008 war es teilweise massiv, in den Zeiten 2008 bis 2011 etwa, dass viele chinesische Unternehmen teilweise extrem verfälschte Audits hatten, also gar keinen richtigen Wirtschaftsprüfer beauftragt hatten, weil sie auch teilweise Fake-Unternehmen waren. Das war damals sehr verbreitet, muss man sagen, dass man bei chinesischen Aktien, die sehr kleiner waren, wie also viel kleiner als Alibaba zum Beispiel, die waren oft sehr risikohaft, weil man immer Rechtsunsicherheit hatte. Und die Aufsichtsbehörden wollen dieses Rechts von diesen Audit-Einsichtungen, diese haben sie auch zum Beispiel von europäischen Unternehmen, BioNTech ist ja auch gelistet an der Nasdaq, da alle müssen diese Aufsichtsbehördenregeln einhalten. Bis jetzt gab es bei China eben Ausnahmen. Das sollte jetzt aufgehoben werden und China weigert sich, hier Daten rauszugeben und rausgeben zu lassen. Die Regierung hat gesagt, nein, das wollen wir nicht, weil das genutzt wird, um Daten von unseren Bürgern zum Beispiel dann zu nutzen für die USA. So, jetzt gab es aber ein Abkommen dazu, also die Buchhaltung und wie die Unternehmen geprüft werden sollen. Geht um China und Hongkong, das wurde hier nochmal separat genannt. In dem ohne namentlich genannten Autor gab es jetzt eben einen Kommentar dazu und er schrieb in der Global Times, dass das Abkommen zeige, dass Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Weltmächten, Großmächten zwar normal seien, diese aber keine Entschuldigung für die beiden Länder sein sollten, sich auf eine umfassende Konfrontation zuzubewegen. In dem Artikel wird weiter darauf hingewiesen, wie beide Seiten während der Konstellation auch Anpassungen vorgenommen haben, wobei die chinesische Seite die Bemühungen der ausländischen Aufsichtsbehörden auch respektiert, die Qualität der Finanzinformation der gelisteten Unternehmen auch sicherzustellen. Während die Vereinigten Staaten die Unternehmensaufsicht stärken müssen, muss China die nationale Sicherheit aufrechterhalten, wird hier nochmal betont. Es ist sehr lobenswert, dass die Anliegen beider Seiten verstanden und respektiert wurden und ihre Bedürfnisse durch kluge Vereinbarungen jetzt auch erfüllt werden. Die Vereinbarung markiert jetzt einen neuen Meilenstein in einem jahrelangen Streit zwischen den beiden Regierungen darüber, wie viel Aufsicht eben diese US-Regulierungsbehörden über Finanzen chinesischer Unternehmen haben, die beabsichtigen, in Amerika an der Börse zu gehen oder auch zu bleiben. Teilweise gab es ja auch freiwillige Delistings. Und das ist ein gutes Zeichen mal für viele Leute, die hier chinesische ADRs zum Beispiel besitzen, dass es da auf jeden Fall noch nicht alles geklärt ist, aber die Eskalation auf jeden Fall vorherrscht. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen für die Investoren. Was haben wir die Woche noch für Wirtschaftsdaten? Am Dienstag haben wir in den USA, was wichtig ist, der Consumer Confidence Index vom August. Also wie blicken die Consumer, die extrem wichtig sind, US-Wirtschaft als Binnenmarkt, wie blicken sie auf die kommenden Monate, die Entwicklung, werden sie eher mehr Geld ausgeben, weniger, sind sie optimistisch, sind sie pessimistisch? Und es wird erwartet, dass sogar der Consumer Index gestiegen ist, leicht, aber es wird besser. Nicht schlechter, das wäre ein gutes Zeichen. Das könnte am Dienstag also für ein bisschen gute Stimmung wieder sorgen. Das ist also nicht schlimm. Wir haben Industriedaten aus China noch am Dienstag und auch die offenen Jobangebote in der USA. Am Mittwoch haben wir in Deutschland die Arbeitslosenzahlen kommen dann. Wie viele neue Arbeitslose haben wir im August dazu gewonnen? Das ist eher interessant, aber jetzt für den Markt nicht bewegend. Viel wichtiger ist am Mittwoch, dem 31. August, dass wir den CPI Year-over-Year-Index aus Europa bekommen, das heißt Inflationszahlen. Wir hatten davor in Europa 8,9%, es wird mit 9% gerechnet, europaweit. Da kann man aber wissen, dass in Deutschland durch die Energiepreise jedenfalls kurzfristig bis mittelfristig 10% Inflation ja eigentlich gegeben sein wird, wenn jetzt die Preise auch weitergegeben werden. Gasumlage und Co. ist ja gerade noch das Gespräch, dass die womöglich gekippt oder angepasst wird. Das wird auf jeden Fall ja auch für weiter steigende Preise sorgen. Am Donnerstag haben wir dann Industriedaten aus Deutschland, aber auch dann die Arbeitslosenzahlen aus Amerika, die wichtig sind für die Fed. Und am Freitag gibt es dann die Arbeitslosenrate, die wird weiter mit 3,5% gerechnet. Das wäre ein immer noch Rekord-Nicht-Arbeitslosigkeit in der USA einfach. Das ist eigentlich Vollbeschäftigung, 3,5%. Wenn das dabei bleiben würde, wäre das ein Zeichen, dass die Fed weiter ja Zinsen anheben kann. Die Arbeitslosenzahl müsste irgendwann hochgehen. Das wäre ein Zeichen, dass die Wirtschaft sich abschwächt und damit auch die Inflation zurückgeht. Das wird aber momentan nicht erwartet. Aber es dauert ja auch, bis zum Beispiel die Zinsanhebungen weiter wirken. Und es werden ja auch weitere Folgen. Von den Berichtszahlen gibt es nur ein paar Randunternehmen. Aber Montag vor Börseneröffnung in der USA haben wir zum Beispiel Pinduoduo, ein großer chinesischer Wert ja, mit seinen Zahlen dann nachbörslich eigentlich nur so Nebenwerte. Prospect Capital ist noch eher bekannt. Am Dienstag vor Börseneröffnung haben wir Baidu, auch chinesischer Wert natürlich. Man sagt immer oft, das Alphabet oder das Google von China, was ja auch viel mit autonomen Fahrzeugen experimentiert und forscht. Best Buy, Futuo ist mit dabei. Dann nachbörslich wird es interessanter bei CrowdStrike, eine beliebte Cybersecurity-Aktie, ChargePoint, Chewy, HP, aber auch Hewlett-Packard ist mit dabei. Also Industriesoftware. Dann Mittwoch haben wir Vorbörslich ein paar Nebenwerte, das ist nicht so interessant, aber nachbörslich haben wir MongoDB, Okta, beliebter Wert C3 AI, also alles ein bisschen mehr so im Cloud-Bereich. Okta finde ich persönlich ganz interessant und auch Mongo, wie es dort aussehen wird mit den Wachstumszahlen. Und dann am Donnerstag auch vorbörslich ein chinesischer Wert, und zwar Weibo. Das ist so das Twitter von China teilweise. Kann man das so etwa umschreiben, würde ich sagen, Social Media in China. Nachbörslich am Donnerstag Broadcom, das ist hier in der Woche der größte Wert. Ja, ein großes marktkapitalisierungsstarkes Unternehmen, etwa 300 Milliarden schwert, vielleicht sogar 400 mehr in diese Richtung. Lululemon ist mit dabei, ja, Smartsheet, Oxford, mehr ein paar Nebenwerte. Aber Broadcom ist die Woche auf jeden Fall interessant. CrowdStrike, vielleicht noch HP und Hewlett Packard, MongoDB, Okta. Das sind so die Werte. Und wenn man natürlich chinesische Werte noch hat, dann ist Pinduoduo auch in den Top 10 Werten auf jeden Fall bei den meisten Investoren enthalten. Und da werden wir uns auf jeden Fall auf die Arbeitslosenzahlen die Woche konzentrieren. Die werden weiter für Bewegung einfach in den Märkten sorgen. Der VIX-Index ist ja auch stark gestiegen. Also die Volatilität anzeigt momentan über 25. Sollte weiter über 30 gehen, dann wäre das wahrscheinlich für kurzfristige Käufe ganz interessant, muss man sagen. Unter 20 kann man zum Beispiel auch bestimmte Positionen wieder glattstellen. Kann man eigentlich gut immer beim Durchschnitt gucken. Der VIX bezieht sich ja auf den S&P 500, das ist ja wichtig zu wissen. Man kann jetzt nicht über alle Märkte oder auf Nasdaq zum Beispiel überstülpen, aber er war in den, historisch gesehen immer ein guter Indikator. 25 jetzt auch kein so hoher Wert. Natürlich ist er am Freitag um 17% gestiegen. Das zeigt ja schon, es gibt bestimmte Ängste und es wird, wie gesagt, denke ich mal, erstmal wieder ein bisschen sich einpendeln. Aber wir werden die Juni-Tiefs nochmal testen. Da bin ich relativ sicher und der Frage ist, wie das dann weitergehen wird. Also S&P 500, 3.700 Punkte, kann ich mir gut vorstellen. Und Nasdaq auch wieder auch unter 12.000 Punkte. Jedenfalls kurzfristig ist das denkbar, wenn jetzt keine weiteren guten Nachrichten kommen, je nachdem wie die Arbeitslosenzahlen in der USA ausfallen werden. Das war's mit der heutigen Folge von Aktien-News. Vielen Dank für eure Unterstützung, bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal, euer Jonas.